Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Am Mikrofon begrüßt Sie Alexander Schmidt. Zu Beginn der Sendung hören Sie einen Vortrag zum Thema Zeitgeschichte. Wir waren für Sie unterwegs und wir wurden fündig. Und zwar in der Stadtbibliothek Erlangen. Wir durften dort exklusiv den Vortrag des wissenschaftlichen Mitarbeiters an der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, Herrn Julius Scharnetzky, aufzeichnen. Julius Scharnetzky referierte zum Thema die Heil- und Pflegeanstalt Erlangen und die nationalsozialistischen Krankenmorde. Ein Stichwort ist auch NS-Euthanasie. Der Referent spricht über ein dunkles Kapitel in der deutschen Geschichte. Zwischen November 1940 und Juni 1941 werden über 900 Patientinnen und Patienten der Heil- und Pflegeanstalt Erlangen im Rahmen der sogenannten Aktion T4 in die Tötungsanstalten Sonnenstein und Hartheim verlegt. Diese Medizinverbrechen wurden genau geplant und organisiert und ideologisch gestützt. Die NS-Parteimitglieder und Propagandaführer griffen dabei auf Gedanken und Einstellungen zurück, die schon Jahrzehnte vor der Machtübergabe an Hitler nicht nur in Deutschland, sondern in vielen weiteren Ländern bekannt waren. Doch die Nazis gingen einen Schritt weiter. Ein Bild des Grauens bietet sich jedem, der zu diesem Thema recherchiert. Man wird sehr schnell fündig. Aus nahezu jedem Dorf wurden Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen von den Nazis eliminiert.
Zeitgeschichte.
Aufgrund meiner Beziehung zu dem, was ich getan habe, meines beruflichen Werdegangs, würde ich sagen, das, was in den Tötungsanstalten passiert, Ihnen an Pirna Sonnenstein erklären. Auch wenn mir natürlich bewusst ist, dass der Großteil der Erlanger Patientinnen in Hartheim ermordet wurde, aber es ist mir einfach näher und deshalb so. Das ist eine Luftbildaufnahme meiner Heimatstadt aus dem Jahr 1927. Und jetzt hätte ich gerne den Laserpointer, den ich aber nicht habe. Also der Sonnenstein, die Heil- und Pflegeanstalt, liegt oberhalb der Stadt. Das sieht man jetzt nicht so richtig gut. Und das untere Bilddrittel können Sie so sagen, bis etwa, also hier, so, das ist die Heil- und Pflegeanstalt Sonnenstein. 1811 gegründet und die erste moderne psychiatrische Einrichtung in Deutschland überhaupt. Also wirklich da auch. Wirklich eine Vorreiterrolle, wird im Ende 1939 allerdings aufgelöst. Und ein Teil dieser Heil- und Pflegeanstalt wird ab Sommer 1940 als Tötungsanstalt verwendet. Und das ist das, was dann nochmal so extra hervorgehoben wird, dieser Bereich. Interessanterweise sind die anderen Teile der Heil- und Pflegeanstalt auch verpachtet an die Reichsverwaltungsschule, an den Auffanglager für heimkehrende Volksdeutsche. Also das findet alles in unmittelbarer Nachbarschaft statt, nur getrennt durch eine Straße, durch eine kleine Straße und einen Bretterzaun. Den Opfern, wenn sie abtransportiert werden, wird erzählt, dass sie in eine neue Heil- und Pflegeanstalt kommen. Das ist die Illusion, versucht man auch aufrechtzuerhalten. Sie sagen, sie werden durch Pflegepersonal begleitet, sie bekommen ihre medizinischen Akten mit, ihren ganzen Besitz bekommen sie mit und kommen dann irgendwann, es ist nicht genau klar, wahrscheinlich mit dem Zug irgendwo in Pirna an, und werden dann mit Bussen weitertransportiert auf den Sonnenstein. Der Bahnhof ist jetzt nicht mehr auf diesem Bild drauf, also da muss man wirklich durch die gesamte Stadt durch, dann hoch auf den Berg. Sie kommen an, steigen aus. Es macht alles den Anschein einer Heil- und Pflegeanstalt. Es gibt Krankenbetten, die hergerichtet worden sind, für die, die bettlägerig sind, die man vielleicht auch nochmal die Nacht unterbringen muss, weil was mit der Kapazität der Gaskammer zu tun hat. Und jedes der Opfer wird nochmal einer ärztlichen Kommission vorgeführt. Und das ist eines der Gebäude der Tötungsanstalt, das ehemalige Paralytikerhaus. Und in den Räumlichkeiten ist heute die Gedenkstätte auch drin. In den Räumlichkeiten hinter der Terrasse hat diese Scheinuntersuchung stattgefunden. Also jeder ist nochmal der ärztlichen Kommission vorgeführt worden. Jeder ist gemessen worden, gewogen worden, einige fotografiert. Und die Ärzte hatten vor allen Dingen die Aufgabe, festzustellen, wie klar ist die Person ansprechbar. Dann ist es auch wirklich die Person, die auf der Liste steht. Und durch kurze Fragen zu schauen, ist diese Person tatsächlich arbeitsunfähig oder kann sie zurückgestellt werden. Und wir kennen Fälle von Rückstellungen, aber auf dem Sonnenstein werden 13.720 Menschen mit Behinderung und psychischen Erkrankungen umgebracht. Wir wissen von etwa 12 Zurückstellungen. Also das ist wirklich unglaublich gering, was da passiert. Und die Hauptaufgabe der Ärzte ist auch, eine fingierte Todesursache auszuwählen für die Trostbriefe, die man dann an die Angehörigen schreibt. Diese Todesursache sollte im besten Fall mit der Krankengeschichte auch übereinstimmen.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kommt es aufgrund der Industrialisierung und Landflucht zu massiven Rissen im sozialen Gefüge der Gesellschaft. Viele verlieren ihre Jobs und die Massenarmut wird zu einem flächendeckenden Phänomen. Das christliche Weltbild und das christliche Bild auf den Menschen werden von den Naturwissenschaften, fast hätte ich gesagt, überholt. Der Mensch gilt nicht mehr länger als Abbild Gottes. Von den Wissenschaftlern wird nun eine soziale und rassische Rangordnung aufgrund der Erbanlagen erstellt. Herkunft, Hautfarbe, soziale Stellung in der Gesellschaft bestimmen nun mehr und mehr den Wert eines Menschen für die Gesellschaft. Die sogenannte Geburtenregelung wird von nahezu allen politischen Parteien als probates Mittel angesehen, um die erbgesunden Menschen in der Gesellschaft zu stärken und deren Anteil in der Gesamtbevölkerung zu erhöhen. Bis 1933 bleibt es in Deutschland bei negativ-eugenischen Konzepten zu diesem Thema, doch danach wird vieles auch in die Praxis umgesetzt, was auf dem Nährboden der Radikalisierung seit 1918 gewachsen ist. Und, wer hätte das gedacht, es wird noch radikaler.
In den Räumlichkeiten, die unter diesem Kellerfundament sind, da befand sich der Tötungsbereich. Jeder, der diese medizinische Scheinuntersuchung hinter sich hatte, ist in den Keller geführt worden, sagen unter dem Vorwand, es würde zum Duschen gehen, es gab einen Warteraum, die Opfer mussten nicht dort entkleiden, man gab ihnen teilweise Handtücher und Seife mit und dann wurden sie in die Gaskammer gebracht, die als Duschraum getarnt war und man brachte etwa 30 Leute immer auf einmal um. Also das heißt, bei einem Transport von etwa 120 Menschen gab es mehrere Durchgänge. Also wie gesagt, die Leute sind da wahrscheinlich nochmal untergebracht worden. Aber wir müssen davon ausgehen, dass der Tag der Ankunft oder des Abtransportes dann auch der Todestag war, weil den anderen Tag können wir einfach nicht bestimmen, ja, wenn es vielleicht nicht der reale Todestag auch ist. In der Euthanasieermächtigung wurde von Gnadentod gesprochen. Sie erinnern sich, wir haben durchaus einige Aussagen aus Prozessen von MitarbeiterInnen der Tötungsanstalten, die diese Tötungen beobachtet haben, vergasen mit Kohlenmonoxid, ist ein Erstickungstod, in die Opfer sterben. Und das ist nicht der Gnadentod. Also man schläft nicht ruhig ein und dann stirbt da. Das überhaupt nicht. Ich habe lange Zeit mit mir gehadert, also ob ich Ihnen auch Bilder dieses Tötungsbereiches zeige und die Spuren dessen, was man da archäologisch noch gefunden hat. Ich habe mich aber dagegen entschieden. Also ich wollte Sie dem jetzt nicht aussetzen. Sie sehen mir das bitte nach. Sie können. Können Sie alles im Internet finden, wie es in Panama aussieht.
Die fremdbestimmte Tötung sogenannter Erbkranker wird in den 1920er Jahren nur von einzelnen Menschen diskutiert und gefordert. Der Deutsche Ärzterat lehnt in den 1920er Jahren fremdbestimmte Tötung vehement ab, befürwortet aber die Sterilisation. Jedoch bieten die Diskussionen und Debatten darüber den Nationalsozialisten nach der Machtübergabe 1933 ein ideologisches Gedankengerüst. Die verworrenen Gedanken und Ansichten Einzelner führen hier, wenn auch zeitversetzt, zum Massenmord.
Die Leichen der Opfer werden auf Zahnröhren untersucht. Einige Fälle, die von den Ärzten vorher als medizinisch interessant markiert werden, werden für Gehirnentnahmen vorgesehen, vor allem bei Schizophrenie. Und die Toten werden in zwei Öfen verbrannt, die man eigens in diesem Keller einbaut und dann 42 auch wieder ausbaut, um sämtliche Spuren zu beseitigen. Die Asche der Toten wird auf den beiden Anstaltsdeponien verkippt hinter dem Haus, also man schüttet sie einfach den Hang hinunter. Mittlerweile gibt es da auch ein Denkmal und das zu einem würdigen Ort zu schaffen, weil auch Pirna hat lange Zeit sich schwer getan, mit sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen. Also der führte lange Zeit einen Wanderweg über diese ehemalige Anstaltsdeponie, was mittlerweile nicht mehr der Fall ist. Vielleicht erstmal das. Dieses Gebäude befindet sich genau auf der gegenüberliegenden Seite des Gebäudes, was wir gerade gesehen haben. Auf diesem Platz mussten die Opfer aussteigen. Das Gebäude ist das Verwaltungsgebäude. Im Obergeschoss dieses Hauses, genauso wie im Obergeschoss hier, waren Wohnungen für die Mitarbeiterinnen der Tötungsanstalten untergebracht. Und Im Untergeschoss saß die Verwaltung, das Sonderstandesamt, das Sekretariat, wo Trostbriefe, Sterbeurkunden ausgestellt wurden und die sogenannte Absteckabteilung. Die Angehörigen bekamen sogenannte Trostbriefe zugeschickt. Das ist das, was Sie auf der linken Seite sehen können, auf der rechten Seite. Die Sterbeurkunden, die vom Sonderstandesamt ausgestellt worden sind, man teilt den Angehörigen mit, dass man das Familienmitglied auf, also das ist an einer natürlichen Todesursache verstorben sei, nachdem es in die Anstalt eingeliefert worden ist. Sie sehen auch, es ist natürlich nicht die Tötungsanstalt Sonnenstein auf dem Briefkopf, sondern die Landesheil- und Pflegeanstalt Sonnenstein. Man teilt eben diese fingierte Todesursache mit. Und man teilt aber auch mit, dass die Person aufgrund von solchen Gefahr bereits eingeäschert worden sei, man sich die Urne aber zuschicken lassen könnte, um sie dann beizusetzen, beziehungsweise nach Vorlage eines Erbberechtigungsnachweises, das muss alles seine Richtigkeit haben, könnte man sich auch den Besitz aushändigen lassen. Diese Trostbriefe werden in der Regel mindestens 2 Wochen nach der Tötung verschickt. Das hat den Grund, dass man für diese beiden Wochen noch Pflegegelder bei den entsprechenden Kostenträgern abrechnen kann. Und über diese Pflegegelder und das Zahngold finanziert sich diese Aktion größtenteils plus Parteimittel, die die NSDAP zur Verfügung stellt.
Zwischen 1934 und 1945 wurden etwa 400.000 Menschen durch operative Eingriffe ihrer Zeugungsfähigkeit beraubt. Ärzte und Richter entschieden das, und zwar an den sogenannten Erbgesundheitsgerichten und Erbgesundheitsobergerichten. 1935 wurde das Gesetz erweitert und es wurden Abtreibungen erlaubt bei Schwangerschaften, in denen ein Elternteil als erbkrank gilt. Diese Abtreibungserlaubnis ist somit das Bindeglied zwischen den Sterilisationen und den Krankenmorden 1939 und 1940.
Ich hatte gesagt, im Verwaltungsgebäude gibt es noch eine Absteckabteilung. Das ist etwas kompliziert, aber ich sage es Ihnen trotzdem, weil es ist sehr wichtig für die Vertuschung. In der Absteckabteilung hing eine große Karte des Deutschen Reiches und für jede ermordete Person wurde eine bunte Stecknadel in den Herkunftsort gesteckt. Deshalb Absteckabteilung. Und anhand dieser Karte konnte man jetzt sehen, wie viele Menschen man in einem bestimmten Zeitraum aus einer Gegend getötet hat. Und man konnte vor allen Dingen sehen, wie weit wohnen die Angehörigen von der Tötungsanstalt entfernt, beziehungsweise wie nah wohnen sie heran. Denn wenn sie zu nah heran wohnten oder man in einer bestimmten Zeit zu viele Menschen aus einer Gegend getötet hatte, wäre es sehr auffällig gewesen, sehr viele, ja doch recht gleichklingende Todesnachrichten aus Sonnenstein zu verschicken. Was man machte ist, dass man teilweise Trostbriefe noch länger einbehielt oder eine der anderen Tötungsanstalten den Mord beurkundete. Und eine Geschichte einer Frau würde ich Ihnen gerne erzählen, weil das tatsächlich etwas, was mich in meiner Tätigkeit in Pirna sehr bewegt hat immer. Es ist mittlerweile eine 90-jährige Frau und ihre Mutter wurde auf dem Sonnenstein ermordet. Und diese Frau, Lissa, deren Mutter ermordet wurde, hat zu DDR-Zeiten in der Fabrik, die auf dem Gelände der Heil- und Pflegeanstalt der früheren untergebracht war, gearbeitet. Die war Chefsekretärin und hatte zu diesem Bereich auch der ehemaligen Tötungsanstalt Zugang, was nochmal so ein abgeschotteter Bereich war, weil da auch die Archive waren. Und als Chefsekretärin konnte sie oft oder musste sie oft in dieses Archiv gehen. Und das Archiv war in der ehemaligen Gaskammer untergebracht. Die Familie von Lissa hatte die Todesnachricht aus Hartheim, Österreich bekommen, einfach weil sie zu nah an Pirna heranwohnte. Und Lissa wusste eigentlich über Jahrzehnte nicht, dass ihre Mutter auf dem Sonnenstein ermordet wurde, wo sie tagtäglich gearbeitet hat und sagen auch in diesem Ort, dieser Gaskammer, wo sie ins Archiv musste. Und also das zeigt auch, wie das Regime versucht hat, die Angehörigen im Unklaren darüber zu lassen, was mit den Familien passiert ist.
Wir brachten soeben den vierten Teil des Vortrags von Julius Czarnecki zum Thema die nationalsozialistischen Krankenmorde. Es ging um die unrühmliche NS-Vergangenheit in Deutschland. Leider Gottes waren die Deutschen unter der Nazi-Führung im Zweiten Weltkrieg für die maßstablosen Verbrechen an Millionen von Menschen verantwortlich. Die Haltung der Kirche dazu müsste man, wenn überhaupt, in einer eigenen Sendereihe behandeln. Ich möchte an dieser Stelle nur eine Kleinigkeit zitieren, um zum Nachdenken darüber anzuregen. Wenn wir uns nämlich ansehen, wie Verantwortungsträger von christlichen Werken damals entschieden, so können wir vielleicht Lehren daraus ziehen. Wir stehen nämlich auch mittendrin in dieser Welt mit ihren politischen und weltanschaulichen Wertesystemen und dürfen uns als Christen positionieren. Ich zitiere Ernst Klee. 1934 erscheint eine 48-seitige Broschüre Erbkrankheit und Weltanschauung. Der Autor, Dr. Heinrich Wichern, leitender Arzt am städtischen Krankenhaus in Bielefeld. Ein Enkel des Gründers der Inneren Mission, dem diese Broschüre auch gewidmet ist. Ein Erbkranker, meint der Enkel Wicherns, gleiche bei seiner Fortpflanzung mit Hinblick auf eine größere Reihe von Geschlechterfolgen in seiner verheerenden Wirkung einer Granate, die beim Platzen ihre Splitter ausstreut und auf diese Weise viele Menschen treffen kann. Die Einrichtungen der Inneren Mission sterilisieren aus Überzeugung, übereifrig oft. So rügt beispielsweise der Regierungspräsident in Kassel die Anstalt Hephata unberechtigt sterilisiert zu haben. Am 26. Juni 1935 wird das Sterilisierungsgesetz geändert. Nun kann bei einer aus eugenischen Gründen unfruchtbar zu machenden Frau auch eine Schwangerschaftsunterbrechung vorgenommen werden. Obgleich sich die Innere Mission gegen dieses Vorhaben stetig heftig gewehrt hatte, erklärte die Auskunftsstelle des Zentralausschusses für Innere Mission betreffend des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses den eigenen Einrichtungen in einem vertraulichen Rundschreiben am 1. Juli. Wir haben die Pflicht der unverändert treuen und sorgfältigen Erfüllung aller staatlichen Anordnungen und Gebote. Im Hinblick auf die Verhütung erbkranken Nachwuchses dürfen sich unsere Anstalten und Einrichtungen durch gewissenhafte Erfüllung auszeichnen. Andere Geistliche hatten in dieser Zeit einen klareren Blick. Hellsichtig verkündigt der Münchner Kardinal Faulhaber in einem Fastenbrief 1934, ein furchtbares Wort ist gefallen, gut ist, was dem Volke dient. Könnte nicht ein Fanatiker auf den Wahn kommen, Mord und Meineid dienten dem Wohl des Volkes und seien daher gut? Könnte nicht ein Arzt auf den Gedanken kommen, die Tötung von Geisteskranken, die sogenannte Euthanasie, erspare dem Staat große Fürsorgelasten, sie diene dem Wohle des Volkes und sei daher gut? So, das war jetzt der Themenblock Zeitgeschichte für heute. Bei uns geht es weiter mit dem Thema Ich habe mich bekehrt. Das ist so etwas zum Auftanken, zum Kraftholen für all diejenigen, die sich mit dem Thema Bekehrung beschäftigen. Ich weiß nicht, ob sie einer christlichen Kirche angehören. Ich weiß auch nicht, wie sie dazu gekommen sind, heute diesen christlichen Radiosender einzuschalten. Ich freue mich darüber und vielleicht geht es ihnen auch wie mir, wenn es um das Thema Mobilfunkvertrag geht. Also mir geht es zumindest so, dass ich von Zeit zu Zeit mein Guthaben aufladen muss. Und hierzu muss ich eine bestimmte Nummer eingeben, einen Code, um dieses Guthaben auf meine Nummer aufzuladen. Und so ähnlich ist es eigentlich auch mit den biblischen Impulsen. Das motiviert uns übrigens auch dazu, christliches Radio zu machen, um Menschen die Möglichkeit zu bieten, aufzutanken. Wir versorgen unseren Leib mit den besten Lebensmitteln, wir kleiden uns gut und doch behaupte ich einfach, dass die Seele auf der Strecke bleibt oftmals und im Alltag wir nicht genügend Gedankenhygiene betreiben. Deshalb sind solche Gedankenimpulse, wie sie jetzt im Folgenden auch in unserem Programm zu hören sind, etwas ganz Besonderes für Ihre Seele, etwas zum Auftanken. Und bevor es hier weitergeht, versuche ich mein Guthaben aufzuladen. So. Okay. Gut. Ja, erfolgreich. Es kann weitergehen mit unserer Sendung. Sie hören Jennifer Thiessen als Sprecherin. Ich habe mich bekehrt. Ein Text von Dieter Karstetter. Mission zielt nicht auf Dialog, sondern auf Bekehrung. Natürlich gehen Gespräche voraus, aber wesentlich ist eine bewusste Entscheidung für ein Leben mit Jesus Christus. In diesem Zusammenhang spricht Jesus Christus: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Matthäus 4,17. Wenn sich Menschen bekehren, so folgen sie einer biblischen Aufforderung. Apostelgeschichte 2,37 folgende. Kapitel 3, Vers 19. Aber was verstehe ich darunter? Möchte ich einfach nur durch Jesus Christus in den Himmel kommen, aber eigentlich mein bisheriges Leben weiterführen? Was bedeutet Buße tun, sich bekehren?
Die neue Ausrichtung meiner Gedanken. Buße tun bedeutet nicht, dass ich etwas abbüße, dass ich also etwas Gutes tue, um eine schlechte Tat auszugleichen, sondern es geht um eine neue Ausrichtung meiner Gedanken. Bisher habe ich ohne Gott mein eigenes Leben gelebt. Bisher kreisten meine Gedanken um mich und mein Wohlbefinden. Jetzt frage ich nach Gottes Willen. Jetzt möchte ich das tun, was Gott gefällt. Die Person von Jesus Christus wird mir wichtig. Ich möchte immer mehr seine Liebe leben, seine Geduld erstreben, sein Wort halten. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, sagt Jesus Christus. Johannes Kapitel 14, Vers 23. So wird mir die Bibel zum täglichen Begleiter. Hier erfahre ich das Wesen und den Willen Gottes. Buße führt hin zur Bibel. Bekehrung bedeutet eine totale Neuausrichtung meines Denkens und Lebens auf Gott und seinen Willen.
Denn das Himmelreich ist nahe. Gott, der Vater, wird einmal durch seinen Sohn Jesus Christus sichtbar und vollkommen sein Reich aufrichten. Das ist schon im Alten Testament vorausgesagt, Jesaja 9, Verse 5 und 6, Daniel 2, Vers 44. Das bedeutet, dass mein ganzes Leben auf den Prüfstand kommt. Wie habe ich gelebt? Die Endzeitgleichnisse Jesu in Matthäus 24 und 25 geben hier einen ernsten Eindruck. Und manche wird sich fragen, ob er im Gericht Gottes bestehen kann. Bekehrung bedeutet, mir ist bewusst, dass ich mich einmal für mein Leben vor Gott verantworten muss.
Mein Blut des Bundes. Jesus Christus sitzt mit seinen Jüngern beim Passamahl zusammen. Es läuft alles nach dem bekannten jüdischen Ritus ab. Bis Jesus plötzlich sagt, als er das Brot nach gewohnter Weise bricht, »Nehmet, esset, das ist mein Leib.« Dann nimmt er in gewohnter Weise den Kelch und sagt, »Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden.« Matthäus Kapitel 26, Vers 26 bis 28. Das war total anders. Mein Leib, mein Blut. Jesus Christus macht deutlich, er, der Sohn Gottes, gibt sein Leben stellvertretend ins Gericht Gottes. Das ist meine Chance. Diese soll ich ergreifen, damit ich das ewige Leben bekomme. Jesus Christus fordert mich auf, seinen Tod für mein Gericht zu akzeptieren. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Johannes Kapitel 6, Vers 54. Hier geht es nicht zuerst um einen Abendmahlsritus, sondern um die Aufnahme. Essen, Trinken des Geschehens Gottes in Jesus Christus. Nur so kann ich im Gericht Gottes bestehen. Bekehrung bedeutet, ich gebe zu, dass ich Jesus Christus und sein stellvertretendes Opfer brauche. Ich nehme es persönlich an.
Ihr sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Jesus Christus schickt seine Jünger nicht einfach in die Welt. Er warnt sie geradezu, einfach so loszulaufen. Sie sollen auf die Kraft Gottes, auf die Ausgießung des Heiligen Geistes warten, Lukas 24, Vers 49. Diese Ausgießung des Heiligen Geistes geschah heilsgeschichtlich zu Pfingsten, Vergleiche Apostelgeschichte 2. Seit dieser Zeit haben die an Jesus Christus Glaubenden den Heiligen Geist. Das hat Jesus Christus verheißen, Johannes 7, 38 und 39. Und das hat der Apostel Paulus bestätigt, vergleiche Galater 3, 14.
Durch Jesus Christus und durch die Kraft des Heiligen Geistes sind die Voraussetzungen zu einem veränderten Leben geschaffen. Durch den Heiligen Geist wird mein Leben umgekrempelt. So schreibt der Apostel Paulus den Christen in Rom: Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Römer 8, Vers 13 und 14. Der Heilige Geist hilft uns, die Dinge in unserem Leben, die Gott nicht gefallen, wie Hass, Groll, Unversöhnlichkeit und Streit, aus unserem Leben zu entsorgen. Und er wirkt göttliche Frucht, Liebe, Freude und Geduld. Galater 5, Verse 22 und 23. Bekehrung bedeutet, ich möchte mein Leben nach dem Willen Gottes verändern. Dabei verlasse ich mich nicht auf mich selbst, sondern auf die Kraft Gottes.
Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Eigentlich wollten die Jünger Jesu wissen, wann Jesus Christus das Reich Gottes für Israel aufrichten wird. Apostelgeschichte 1, Vers 6. Das weiß allein der Vater im Himmel, antwortet Jesus Christus und setzt nach: Ihr sollt meine Zeugen sein. Das ist jetzt dran. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Keine endzeitlichen Spekulationen und Berechnungen, sondern zu den Menschen gehen, um ihnen das Evangelium von Jesus Christus weiterzusagen. Die Menschen müssen die Informationen des Evangeliums haben, damit sie sich bekehren können. Bekehrung bedeutet, ich bekehre mich, damit andere sich bekehren und wir zusammen Gott loben und preisen. Schlussendlich geht es immer um die Ehre Gottes.
Bekehrung ist immer ein Geschenk Gottes. Der Vater zieht zu Jesus Christus, Johannes 6, 44. Der Heilige Geist öffnet mir die Augen für meine verlorene Situation und für die Rettung in Jesus Christus, Johannes 16, Verse 7 bis 11. Darum bittet der Apostel Paulus um Gebetsunterstützung für offene Türen für das Evangelium, Kolosser 4, 3. Gott muss sie öffnen. So ist Bekehrung immer ein Geschenk Gottes und steht in der Verantwortung des einzelnen Menschen. Beides gehört immer zusammen. Bei einer Bekehrung geht es nicht nur darum, einfach mal schnell in den Himmel zu kommen, es geht um ein Leben zur Ehre Gottes. Ein Text von Dieter Karstetter.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Schön, dass Sie dabei waren. Die Sendung geht hiermit zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Alexander Schmidt. Es war mir ein Fest mit Ihnen als Hörerinnen und Hörer. Tschüss.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.